Guten Morgen. Eine große Frage, was um alles in der Welt macht der Kerl hier vorne und zieht hier irgendwelches Zeug hin und her? Ihr werdet es gleich mitbekommen, worum es geht. Zu Beginn möchte ich nochmal mit uns beten. Vater, was für ein Geschenk ist es, dass du uns als Teil deiner weltweiten Familie hier zusammenbringst. Was für ein Geschenk ist es, Jesus, dass du uns zusagst, du bist heute mitten unter uns. Und wir leben davon, dass du redest, und wir bitten dich, guter Heiliger Geist, dass du das bewirkst, dass du, guter dreieiniger Gott, dich auf diese unnachahmliche Art und Weise über dieses Wunder zeigst, mitten in das hinein, was uns gerade beschäftigt, was in der vergangenen Woche war, was irgendwie heute am Sonntagmorgen gedanklich immer noch ein Thema ist oder wo die Gedanken schon Richtung Montag und Dienstag gehen. Wir leben davon, dass du redest, und du bist ein Gott, der sagt, dass du das tust, und ich bitte dich darum, dass du das in den ganz unterschiedlichen Situationen, mit denen wir hier sind, dass du heute redest und dich zeigst als der, der du bist. Amen. Christine hat euch schon ein bisschen hier drauf vorbereitet, worum es heute geht. Es geht weiter in dieser mehrblöckigen Predigtreihe hier, so, die wir seit Herbst immer wieder in unterschiedlichen Abschnitten beackern. Das Evangelium. Im ersten Teil im Herbst ging es ganz arg darum zu verstehen, was um alles in der Welt steckt hinter diesem merkwürdigen Wort, das kein normaler Mensch im Alltag irgendwie so benutzt. Das ist das richtige Christensprechding, was um alles in der Welt ist Evangelium. Und wenn es darum geht zu sagen, okay, ich habe es halbwegs verstanden, ich habe mal eine grobe Richtung, was es bedeutet, dann geht es bei Gemeinden und bei Christen oftmals auch darum zu sagen, okay, wie kann ich dieses Evangelium, das übersetzt bedeutet gute Nachricht, wie kann ich das mit anderen teilen? Dass sie ebenfalls erleben, wie gut Gott ist, wie sehr er sich für uns interessiert, dass er durch Jesus bereit ist, am Kreuz alles zu geben, damit wir wieder zurückkommen in seine Familie. Das ist recht schnell, dass es teilen kommt. Und doch haben wir bewusst gesagt, so war das in der bisherigen Zeit, 2024, so das Ding zu sagen, nee, lass uns noch mal hingucken und das erleben. Das zu sehen, was für einen Unterschied das Evangelium macht. Das dankbare Staunen drüber, dass Gott alles in der Welt in Bewegung gesetzt hat, damit du und ich, damit wir wieder Teil von seiner Familie sind. Das Staunen, das Erleben, zu sehen, wie das mitten in das ganz Alltägliche hineinspricht. Wie er da ist. Zu sehen, hey Jesus, er tut alles. Und wie das deine ganz praktischen Überzeugungen am Montag formt. Und heute geht es eben endlich in diesen dritten Teil. Sagen, hey Jesus ist das Beste, was mir persönlich passieren konnte. Er ist das Beste, was mir passieren konnte, und es ist mein Wunsch, dass andere das genauso erleben können. Nicht irgendwie auf eine aufdringliche oder auf eine manipulative Art, sondern offen und freundlich. Dass sie ihn kennenlernen. Menschen, die meinem Herzen sehr nahe stehen und ihn bisher nicht kennen. Nachbarn, Leute, mit denen man hier und dort zu tun hat. Das Ding ist aber oftmals, und das ist das Knifflige wiederum, so hatte ich es letztens in einem Gespräch, den jemand gemeint hat, weißt du Martin, sobald ich am Montag irgendwie hier in der Kaffeepause irgendwo erwähne bei der Frage, was habt ihr am Wochenende so gemacht, sobald ich sage, hey, ich war am Sonntag im Gottesdienst, betretenes Schweigen, ja. Oder es kommt der schnelle Wechsel zu dem, wie der VfB gespielt hat. Ja? Und für manche ist das wahnsinnig schwer zu sagen, boah, diese Christen, wenn die davon erzählen, Gemeinde, da ist immer so eine latente Angst da, ich bekomme was aufgedrückt von denen. Ich werde zwangsbekehrt, ob ich will oder nicht, ich bekomme was aufgedrückt. Aber das ist gar nicht der Punkt. Das ist eine Angst, die ich bei Freunden von mir erlebt habe, die als dann rauskam, hey, ja, so die klassische schwäbische Frage, wenn sich Männer kennenlernen, was für Fragen stellen sie sich irgendwann so? Wo kommst du her? Irgendwann kommt die Frage, was machst du beruflich? Ja? Ah, bist Pastor. Ja? Ah, das ist so ähnlich wie Pfarrer. Wie kommen wir jetzt um diese Situation rum? Einfach, weil so eine Sorge da ist. Aber wie bekomme ich das hin? Wie bekommen wir das hin, in unsere ganz unterschiedlichen Situationen, unseren Glauben mit Menschen zu teilen, auf eine Art und Weise, die gut für sie ist? Und die nächste Frage, um die dreht sich heute ganz stark, was ist eigentlich Gottes Job da dabei? Es gibt diese Verse im Matthäus-Evangelium, die nennen Christen sehr gern, nennen diese Verse den Missionsbefehl. Ja, Missionsbefehl, Gewehr bei Fuß, Missionsbefehl. Das ist diese Stelle, in der Jesus sagt, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Und nun, also geht hin zu allen Völkern, lade die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wenn wir das so hören, so sagen, Missionsbefehl, ja, hier stramm gestanden und Abfahrt, tu, so könnte man das im einen Moment verstehen. Natürlich sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben und verspricht jeden Tag bei uns zu sein. Und trotzdem ist es ein Auftrag, ein Imperativ, eine Aufforderung, mach. Aber was ist Gottes Rolle da dabei? Was ist Gottes Rolle da dabei? Strampelst du und ich, strampeln wir uns einen ab und Gott sitzt zusammen mit Jesus so ein bisschen in der Loge hier so erhöht, gucken zu, schnappen vielleicht noch ein bisschen Popcorn, machen hier und da vielleicht noch einen kritischen Kommentar und wenn ich es vergeige, dann wird mit Popcorn geschmissen, sondern mal da, was tust du hier überhaupt, Martin? Nee, das ist das spannende Ding. Was ist Gottes Rolle da dabei? Ist er Zuschauer? Ist er Kommentator? Ist er der Kritiker? Ich möchte euch heute in was mit hineinnehmen, in einmal so einen Querlauf durch die Bibel, wo rauskommt, da zeichnet sich eigentlich was ganz, ganz anderes ab. Da gibt es einen roten Faden, der sich durch die Bibel zieht, der so ganz, ganz anders ist. Manche gucken ein bisschen irritiert. Ja? Manche gucken gerade ein bisschen irritiert. Das könnte da damit zusammenhängen, dass du dich hier, du sagst es zwar gerade nicht, aber der Gedanke kommt, hat er das nicht am 24. Januar 2021 nicht schon mal mit uns gemacht? Das ist möglich. Aber Paulus sagte Christen immer wieder in seine Briefe, es macht mir nichts aus, euch immer wieder das Gleiche zu sagen. Es tut euch gut und mir auch. Es ist dieser Faden, der sich durch die Bibel zieht, der ein ganz anderes Bild davon gibt, wer Gott in dem ist, wenn es darum geht, deinen und meinen Glauben an ihn zu teilen. Es ist eine ganz andere Geschichte als so ein, er sitzt irgendwo auf der Tribüne, guckt zu, schmeißt Popcorn, macht irgendwelche kritischen Bemerkungen. Es ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Es ist ein Faden, der sich durchzieht, der sich allgemein, wenn man es mal so formulieren möchte, so ganz kurz und knackig damit zusammenfassen lässt, dass wir eigentlich teilnehmen an Gottes Mission. Wir nehmen teil an dem, was er tut. Das ist dieser Faden, der sich, oder dieser rote Faden, der sich durch die Bibel durchzieht. Und ich weiß nicht, woher der Ton gerade kommt. Ich bin's. Okay. Der sich durch die Bibel durchzieht und da möchte ich euch heute ein Stück weit mitnehmen. Und weil das einfach mehrere Sachen sind, es ist manchmal gut, so ein Stück Schnur irgendwie auch gespannt zu haben. Dieser Faden, der sich da durchzieht, diese rote Linie, die sich durch die Bibel durchzieht. Mir ist es zum ersten Mal begegnet, als mich in Liebenzell in meiner theologischen Ausbildung einer meiner Dozenten gefragt hat, wo beginnt es überhaupt, dass Gott sich für Menschen interessiert? Dass er sie sucht, dass er bei ihnen sein will. Na, ich habe gesagt, ja, so ein Missionsbefehl, habe ich schon mal gehört, Matthäus 28, sowas zum Beispiel. Aber das Spannende ist, dieser rote Faden, diese Schnur, die da durchzieht, dass sich Gott Menschen zuwendet, der beginnt schon viel, viel weiter vorne. Es ist nicht irgendwo erst im Neuen Testament, es beginnt wahnsinnig weit vorne. Es beginnt mit dieser einfachen Frage, die Gott stellt. Dass er den Adam fragt, Adam, wo bist du? Es beginnt mit dieser einfachen Frage, Adam, wo bist du? Also recht weit vorne in der Bibel. Es ist eine ziemlich knifflige, ungeschickte Situation von Adam, wo er sich vielleicht überlegt, will ich da jetzt wirklich drauf reagieren? Und warum um alles in der Welt fragt Gott mich, wo ich bin? Ich hätte die bisherige Überlegung, dass er ungefähr weiß, wo ich bin. Wenn ich denke, er kennt mich, er ist Gott. Es kommt aus einer sehr, sehr kniffligen Situation, wo Adam gerade eigentlich nicht sagen will, wo er ist. Ich lese dann zwei Verse vor aus dem 1. Mose 3. Das ist eine Szene im Paradies. Und da heißt es, als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott der Herr im Garten umher. Und der Mensch, der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Und da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott der Herr rief den Menschen und fragte, wo bist du? Adam, wo bist du? Es ist in einer ganz verzwickten Situation. Es ist gerade eben das passiert, was die ganze Menschheitsgeschichte komplett verändert. Da hat Gott zu Adam und Eva gesagt, hey, Paradies, Garten Eden, nehmt, was ihr wollt, All-You-Can-Eat-Buffet, ja? Es ist wunderbar, aber lasst die Finger von diesem einen Baum. Und sie haben doch von dieser Frucht gegessen. Und sie wissen, es war falsch. Und als Folge dessen verstecken sie sich vor Gott, weil sie merken, Scheibenkleister, was haben wir hier gemacht? Sie verstecken sich vor Gott. Und Gott ruft nach Adam, nicht weil er nicht weiß, wo er ist, sondern weil er den Kontakt zu ihm sucht. Weil er den Kontakt zu ihm sucht. Nachdem etwas kaputt gegangen ist, Gott sucht trotzdem den Kontakt zu ihm. Er weiß längst, wo Adam sitzt. Er weiß längst, wo Eva ist, neben ihm, neben Adam. Und trotzdem sagt Adam, wo bist du? Ich suche dich. Ich will den Kontakt zu dir, genau in dieser Situation, in der zwischen dir und mir was kaputt gegangen ist. Adam, wo bist du? Das ist Gottes erste Hinwendung zu Menschen hin, nachdem was zwischen Menschen und Gott kaputt gegangen ist. Nachdem das, was die Bibel Sünde nennt, zur vollen Wirkung gekommen ist. Zwischen Gott und Menschen ist was zerbrochen. Aber Gott lässt den Menschen nicht drin zurück. Er ruft, Adam, wo bist du? Wo bist du? Ich suche dich. Und die Art und Weise, dass sich Gott so den Menschen zuwendet, dass er sie sucht und bei ihnen ist, dieser rote Faden, der geht weiter, diese Linie zieht sich fort. Unter anderem durch einen alten Mann aus dem Mittleren Osten, durch den Abraham und durch seine Nachkommen, die zu einem ganzen Volk werden, die zum Volk Israel werden. Aus ihnen wird eine Nation. Und das Ding ist, das war nie eine wahnsinnig riesige Weltmacht oder sowas. Sie waren ein Volk, das schon mehr und mehr wurde, ja. Aber sie waren verglichen mit allem Möglichen um ihn rum nie das riesengroße Volk. Und Gott sagt, ich bin euer Gott. Und er macht es aber nicht, weil er sagt, boah, die Israelis, die sind so toll. Das Volk Israel in der Bibel, das sind die Besten überhaupt. Nee, überhaupt nicht. Sie sind bei weitem nicht die Besten. Und doch sucht er sie raus. Doch sucht er sie raus und sagt, an dem, wie ich mit euch unterwegs bin, sollen die anderen Völker um euch herum erkennen, wer ich bin. An den Israeliten sollen die anderen Völker erkennen, wie Gott ist. Und ein Teil von dem, wie Gott ist, hängt mit dem zusammen, was er ihnen an Geboten mitgibt. Eine Stelle, an der das ziemlich cool rauskommt, ist in 5. Mose Kapitel 4. Da sagt Gott zu seinem Volk, befolgt die Gebote und handelt danach. Denn darin liegen eure Weisheit und euer Verstand, was den anderen Völkern auffallen wird. Sie werden von allen diesen Geboten hören und dann über euch sagen, wie weise und vernünftig ist doch dieses große Volk. Urteilt selbst, welches Volk ist ein so großes Volk und hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns der Herr, unser Gott. Wir beten zu ihm und er hört uns. Welches andere große Volk hat Gesetze und Bestimmungen, die so gerecht sind wie unsere? Nur wir haben diese ganze Weisung, die ich euch heute verkünde, sagt der Mose. Das ist Gottes Ziel im Volk Israel. Nicht nur, dass er bei ihnen ist, ganz nahe, sondern eben auch, dass durch sie die Völker drumherum sehen, wie gut ist Gott. Und wie gesagt, sie sind jetzt nicht irgendwie dieses riesige Volk. Ja? Wenn man das so guckt, wenn du dir kurz überlegst, welche antike Weltreiche gab es so, die irgendwie was zu melden hatten. Ägypter vielleicht, Syrer, genau, Babylonier gab es mal, Meder und Perser, hier so die Ur-Ur-Ur-Vorfahren von Vida, Saman und Co. Ja? Perser. Es gab irgendwann mal noch die Römer, Asterix-Leser wissen mehr, die Klassiker, es gab vorher mal noch die Griechen. Ja. Aber da ist zwischendrin irgendwie da im Nahen Osten dieses kleine Volk Israel. Ja. Zwischen diesen ganzen großen Weltreichen drin. Und Gott sagt an euch, sollen andere sehen, wie ich bin. Nicht, weil ihr perfekt seid, sondern weil ihr ehrlich mit mir lebt. An euch werden andere erkennen, wie ich bin. Und diese Geschichte, dass Gott zu den Menschen kommt, sie sucht, die geht noch weiter. Und es wäre nicht komplett, wenn die vermeintliche Klischee-Jungscher-Antwort auch noch irgendwo dabei wäre, ja? Hier, wie um alles in der Welt, zeigt Gott, dass er uns als Menschen sucht, dass er zu uns kommt. Ja, ihr habt noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten, ja, aber Jesus ist eine der konkreten guten Antworten drauf. Dass er Mensch wird, dass er uns zeigt, wie Gott ist. Wir gucken gleich im Johannesevangelium einen dieser Verse an, der mal hier so ganz kurz auf den Punkt bringt, was es heißt, dass Jesus Mensch geworden ist. Er, Jesus, das Wort wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Und er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Dass Gott Mensch wird, dass Gott zu uns kommt durch seinen Sohn, das ist eine unglaubliche Ansage. Dass Gott auf Augenhöhe kommt, dass er die Sprache von Menschen spricht, dass Gott Aramäisch redet und Griechisch, das war so das Englisch der damaligen Zeit. Dass Gott so auf Augenhöhe zu dir und mir kommt und wir durch Jesus kennenlernen, wie Gott ist. Dass Jesus der personifizierte Ausdruck ist davon, dass Gott bei uns sein will, dass er uns sucht. Und wir gehen jetzt nicht umsonst auf Karfreitag und auf Ostersonntag zu. Dass Jesus stirbt und alle Sünde überwindet, die seit Adam da ist, die seit damals uns von Gott trennt. Es ist kein Zufall, sondern es ist diese rote Linie, dieser rote Faden, der sich durch die Bibel hindurchzieht, dass Gott zu den Menschen kommt, ihnen ganz arg nahe sein will, alles dafür tut, damit wir wieder in seine unmittelbare Nähe kommen. Und das Ganze geht noch weiter. Kurz bevor Jesus wieder nach Ostern hier zu seinem Papa in Himmel zurückkehrt, an Himmelfahrt, dann sagt er zu seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 8, diese recht bekannten Worte, dass er sagt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, das ist der Fleck, in dem sie sitzen. In ganz Judäa und Samarien, das sind die Regionen drumherum, das ist wie Baden und Württemberg. Ja? So könnt ihr es euch ungefähr vorstellen. Und bis ans Ende der Erde. Es kommt der Pfingstsonntag, an dem Gottes Geist auf den Jüngern von Jesus, an denen, die an Jesus glauben, kommt. Und es ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Dass Gott in uns als Menschen Platz nimmt durch seinen Heiligen Geist. Und sie gemeinsam beieinander sind. Und wisst ihr, das Spannende ist, wenn du dir in der Apostelgeschichte nachher anguckst, wie Gott diese Männer und Frauen gebraucht, damit andere ihn kennenlernen, da ist es bemerkenswerterweise oftmals so, dass die da sind und merken, huch, ich stolper hier in irgendwas rein, wo Gott längst schon am Wirken ist. Die erleben das immer wieder, dass Gott um sie herum schon ganz wilde Dinge tut. Bis zu einem Zeitpunkt in Apostelgeschichte 10 sind alle Leute oder fast alle Leute, die Jesus nachfolgen, Menschen mit einem jüdischen Hintergrund. Ja, die waren vorher Juden, die haben Jesus kennengelernt, ihm Vertrauen begonnen. Das waren alles Leute mit einem jüdischen Hintergrund. Aber dann ist es plötzlich so, in Apostelgeschichte 10 taucht so ein römischer Hauptmann auf, der einen Engel hier vor der Nase hat, eine Vision. Und plötzlich ist einer von diesen Jüngern ist bei diesem römischen Hauptmann, zu dem kein jüdischer Christ früher gegangen wäre. Und plötzlich kommt dieser römische Hauptmann samt seiner ganzen Mannschaft im Haus zum Glauben an Jesus. Und plötzlich sind die Nachfolger von Jesus nicht mehr nur Leute, die einen jüdischen Hintergrund haben, sondern sind Menschen, von denen es dann in der Bibel immer heißt, es sind Griechen. Also es gibt Juden und Griechen. Auf gut Deutsch, es gibt Leute mit dem jüdischen Hintergrund und alle andere. Wer von euch hat einen jüdischen Hintergrund? Bei uns kann man das sehr, sehr entspannt sagen, ja? Keiner. Herzlichen Glückwunsch, du und ich, wir sind beides Menschen, die von diesem Wunder profitiert haben, dass Gott zu uns gekommen ist, dass es mit diesen Jüngern beginnt, mit diesen 12 Männern, mit dem, dass aus ihnen eine Gemeinde geworden ist, dass sie später sogar zerstreut wurden, weil sie verfolgt wurden und nicht alles Mögliche erleben mussten. Das ist mit dieser rote Faden, dass Gott zu uns Menschen kommt. Und der spannende Punkt ist, wo um alles in der Welt hört das Ding auf? Wo hört dieser Faden auf? Diese rote Schnur, die sich durch die biblische Geschichte durchzieht. Es ist nicht am Ende der Rolle. Ja? Es ist nicht am Ende meiner Schnurspindel. Es endet genau dort, wo auch die Bibel aufhört. In Offenbarung 21. Da ist genau das beschrieben. Da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Auf gut Deutsch, es geht um Gott. Ja? Und diese Stimme sagt, zieht her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird bei ihnen, wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keine Schmerzen. Denn was früher war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Und er fügte hinzu, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Das ist das, was am Ende dieser roten Schnur hängt. Dass Gott, nachdem es hier, jetzt machen wir ein bisschen eine kleine Bühne heute, ne? Aber nachdem das hier bei Adam so hart auseinandergegangen ist und eine Trennung da war, die sich von uns Menschen aus nicht überwinden lässt, beschreibt das Ende der Bibel, dass Menschen, die auf Jesus vertrauen, bei Gott ein neues Zuhause finden. Was für eine wilde Aussage ist es, dass Gott ihr Nachbar wird. Dass Gott ihr Nachbar wird und dass er unmittelbar bei ihnen sein wird. Ja? Aus dieser Trennung heraus ist das Gottes Geschichte hin zu diesem Punkt, dass er wieder unmittelbar bei ihnen ist. Das ist diese rote Schnur, dieser rote Faden, der sich durch die Bibel hindurchzieht. Vielleicht hast du sie schon mal gesehen und gehört, zum Beispiel vor 3 Jahren. Aber das immer wieder vor der Nase zu haben, das ist Gottes Geschichte, das ist Gottes Bewegung zu uns Menschen hin, in der er nicht nur irgendwo auf der Empore sitzt, Popcorn-Festbord, Kommentare abgibt. Nein, er tut selber. Sind wir schon am Ende dieser Spindel? Sind wir da schon angekommen? Das letzte Mal, als ich zum Fenster rausgeguckt habe? Nein, ja. Dieses neue Jerusalem, von dem da in der Bibel die Rede ist, ich erwarte, dass es dezent schöner ist als Böblingen. Dezent. Und das Thema Verkehr dezent besser läuft. Ja? Wenn Verkehr überhaupt noch ein Thema ist, und Straßen und Autos und so. Ja? Ist vielleicht hart für diejenigen von euch, die gerne Auto fahren. Aber das, was die Bibel sagt, es soll besser sein als Autofahren. Halleluja. Ja? Das ist Gottes Ziel und das ist dieser rote Faden. Und wie gesagt, noch sind wir da nicht angekommen. Das ist Gottes Geschichte hier, mal so ganz grob skizziert, die schon war. Und das ist das, worauf es hinauslaufen wird. Und das Gute ist eben auch, dass diese Schnur, Christine, dass du eine Runde verteilen und weitergeben, dass du an alle einfach mal durchfädeln, ja? Ich hoffe, die reicht noch. Ansonsten, ich halte mich einfach mal fest, du kannst hier so in diese, genau. Können einfach mal beide Leute, ne, du gibst mal die Leute hier, so dass man sich einfach mal dran festhalten kann. Halt dich mal an deiner Schnur irgendwo fest, genau. Das wird jetzt nachher ziemlich wild hier, so wie das gespannt wird. Viel Spaß, wenn die Kinder nachher hier reinstürmen. Aber halt dich mal an dieser Schnur fest. Weil weißt du, das ist ja dieser spannende Punkt. Keiner von uns hat einen jüdischen Hintergrund gehabt. Wir sind alles Leute, die, wenn sie an Jesus glauben und ihm vertrauen, das Geschenk bekommen haben, Teil dieser Geschichte zu sein. Vielleicht hast du manchmal dieses Gefühl, vielleicht auch überhaupt nicht. Die Schnur braucht noch ein bisschen. Sie kommt auch zu euch, auf jeden Fall. So wie sie in deiner Geschichte, in deiner Biografie irgendwann zu dir gekommen ist. Vielleicht hast du von dieser Schnur schon gewusst, fast gar bevor du auf die Welt gekommen bist, weil du eine christliche Family hast, weil du im Bauch von deiner Mama, welch ein Freund ist unser Jesus, gehört hast. Oder ob du irgendwann in deiner Biografie Jesus kennengelernt hast. Vielleicht bist du Christ geworden als Teen. Vielleicht bist du Christ geworden als Erwachsener irgendwann. Und diese Bewegung Gottes ist irgendwann bei dir angekommen. Manchmal spürt man es mehr, manchmal weniger. Aber das ist dieser rote Faden, der sich durch die Bibel zieht, der irgendwann bei dir und mir so, Philipp, jetzt musst du heben, gell, und Limbo machen. Aber du kriegst das hin, super, jawohl, herzlich willkommen da. Genau, dass diese Schnur irgendwann bei dir und bei mir angekommen ist. Was macht man jetzt mit diesem Konzept? Ich habe leider keine hier so gelehrte Brille auf der Nase hier. So. Aber so, was machen wir jetzt mit einem Konzept, das in der Theologie, wie so immer schön lateinisch, ja, in Theologie nennt man viele Sachen auf Lateinisch, das klingt einfach gleich nochmal schlauer. Ja? Ja? In der Theologie heißt dieses Konzept, von dem du heute mit roter Schnur gehört hast und das du hältst, heißt Missio Dei. Auf gut Deutsch, es ist Gottes Mission. Ja? Wir machen eigentlich nichts anderes, als dass wir an Gottes Mission, roter Faden, roter Text, teilnehmen. Wir nehmen eigentlich nur dran teil. Und vielleicht ist eine erste Reaktion für dich an diesem Sonntag drauf, das Staunen, zu sagen, hey Gott, was für eine Geschichte bist du mit den Menschen gegangen hier so, von dem Adam kommen über das Volk Israel, dass Jesus, dein Sohn, zu uns kommt, dass du die Gemeinde entstehen lässt. Und dass du dieses Ziel hast und zwischendurch ist diese rote Schnur bei mir angekommen. Zwischendurch, Gott, bist du bei mir angekommen. Zwischendrin habe ich gemerkt, du hast mich gesucht. Halleluja, was für ein Geschenk ist es. Vielen Dank dir. Ja, komm, halt dich fest, Christine. Ja. Ups, ist egal, die geht weiter. Hey, vielen Dank, super. Vielleicht ist eine Reaktion drauf, dieses dankbare Staunen. Das ist Gottes Geschichte. Und irgendwo habe ich selber sie zu greifen bekommen, weil Gott zu mir gekommen ist. Vielleicht ist eine erste Reaktion so ein dankbares Staunen drüber. Gott, du gehst uns Menschen nach. Du bist zu uns gekommen. Vielleicht ist das dieses Bewusstsein, das dort kommt, zu sagen, hey, ich bin Teil von Gottes Mission. Nicht nur in dem, dass ich etwas tue, sondern ich bin Teil davon geworden. Du bist bei mir vorbeigekommen. Und wenn es dann darum geht zu sagen, hey, wie kann ich meinen Glauben mit anderen teilen? Dann beginnt es nicht mit dem, dass Jesus dich losschickt und sagt, du musst was machen. Und wehe, du kriegst nicht hin. Ich gucke von der Tribüne zu und wehe, du vergeigst es. Nein, guck nochmal diese Linie an, die sich das so durchzieht. Dass Gott zu uns Menschen kommt, dass er tut, dass er eigentlich auch längst schon heute bei und im Leben von Menschen wirkt und am Arbeiten ist. Es hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Gott ist immer noch derjenige, der in Menschen arbeitet und wirkt und seine Jünger und Jüngerinnen, die stolpern manchmal einfach in Situationen hinein, wo Gott längst was tut. Und deswegen stelle ich mir immer wieder diese Frage und dieses Gebet, Gott, wo machst du eigentlich schon längst was? Wo bist du schon längst am Wirken und wo nimmst du mich und nimmst du uns in das hinein, was du eigentlich schon längst machst, schon längst vorbereitest? Und vielleicht bist du der oder diejenige, die an einer Stelle mit einer Person betet und du kriegst gar nichts mehr davon mit und sagst, okay, ich weiß nicht, Gott, was du mit diesen Menschen noch vorhast. Wenn ich hier so ein kleiner Schnipfel zu dem bin, dass sie die Teil deiner Geschichte wird, okay, hier bin ich. Ich bin bereit dazu. Ich habe es nicht in der Hand, was du vorhast, wie du wirkst. Aber du bist schon längst aktiv. Es gibt einen recht sympathischen Martin in der Geschichte, der kommt aus neun Bundesländern, Martin Luther, vielleicht schon mal gehört, der sagt, während ich mein Wittenberger Bier trinke, baut Gott sein Reich. Während ich mein Wittenberger Bier trinke, baut Gott sein Reich. Halleluja und Prost in einem. Ja. Hat es ihn irgendwie passiv gemacht, so nach dem Motto, Gott macht eh, ich bin raus, holt mir noch mal eine halbe? Ja? Nein, es hat ihn nicht passiv gemacht, sondern dieses Wissen, Gott tut und wirkt und ich bin irgendwie mittendrin und ich will mich gebrauchen lassen. Ich weiß noch nicht immer genau, Gott, wo du handelst, was du vorhast, aber bitte lass mich hineinstolpern in das, wo du längst zu Menschen unterwegs bist. Bitte lass mich hineinstolpern in das, wohin du unterwegs bist. Ich hoffe, ihr lasst nachher diese Schnur wieder los, weil die hätte ich gern wieder. Also zumindest die physische, ja. Ich hoffe, du lässt diese physische Schnur nachher wieder los. Und vor diesen Pi mal Daumen 3 Jahren, so wollen wir es auch heute machen, dass ich euch was mitgeben möchte. Heute nicht nur eine, sondern 2 Dinge. Und jetzt ist es ganz geschickt, wenn ihr die Schnur ein bisschen runterlasst, damit Christine hier so diese 2 Schüssele durch die Reihen geben kann. Das eine ist so ein kleiner Schnipfel von dieser roten Schnur. Ja, ich habe vorher hinten schon gesehen, hier, Heiko hat schon hier seinen Schlüsselbund hochgehalten, wo dieses Teil dranhängt. Bei mir hat er auch hier am Schlüsselbund sein Zuhause gefunden. Nicht nur, weil es hilft, das Ding hier irgendwo aus der Hosentasche zu fischen oder aus der Tasche meiner Frau, sondern eben, um das vor der Nase zu haben, zu wissen, hey, wir sind Teil von Gottes Geschichte. Diese Schnur ist irgendwann zu mir gekommen. Und, Achtung, bevor ihr jetzt schnappt, genau, ha, da hat es nicht nur die roten Bändel dabei, es hat noch was Zweites dabei. Es hat noch eine Ladung sehr, sehr unterschiedlicher Karten dabei. Die sind Teil von unserem dritten Predigtreihenblock. Die Schnur ist die Erinnerung. Hey, wir sind Teil von Gottes Geschichte geworden. Er ist bei mir vorbeigekommen. Ja, seine Geschichte, dieser rote Faden, hat sich mit durch meine Biografie gezogen. Und bei der Frage, wie kann ich nun an seiner Mission teilnehmen? Wie kann ich Teil dabei sein? Darum geht es auch noch mal ganz arg in den kommenden Wochen. Und in jeder Woche, in der wir diese Predigtreihe haben, hast du die Möglichkeit, dir so eine Karte zu schnappen. Das sind unterschiedliche Karten. Manche denkst du dir, was um alles in der Welt? Was ist da damit los? Es sollen solche Hilfen sein, um dich drauf einzulassen. Hey, wo tut Gott hier längst was? Wo kann ich vielleicht in irgendetwas hineinstolpern, das du Gott schon längst machst? Es sind ganz unterschiedliche Sachen dabei. Eine der Karten, die ich sehr, sehr mag, ist: Spaziere in dieser Woche durch deine Nachbarschaft, durch deinen Arbeitsplatz, deine Schule, deine Stadt, die Einkaufsstraße, wo auch immer. Und während du läufst, bitte Gott darum, dir diesen Ort mit neuen Augen zu zeigen, so wie Gott ihn sieht. Und dann sieh genau hin, was dir auffällt. Bitte Gott außerdem, dir zu zeigen, wie es hier wohl zugehen würde, wenn Gottes Reich sich hier ausbreiten würde. Bete dafür, dass dies geschieht. Ja? Unterschiedliche Karten. Eine Herausforderung, wenn du magst, für die Woche. Und wenn du sagst, okay, diese Woche gebe ich mir meine Karte. Bei der nächsten Einheit, in 2 Wochen, kannst du dir, wenn du magst, die nächste Karte schnappen. Und ich bin gespannt, was ihr dabei erlebt. Erzählt es ruhig hier so bei Gelegenheit, was euch so passiert ist mit eurer Aufgabe. Manchmal kann es dann auch sein, man merkt in 2 Wochen, ah ja, stimmt, vor 2 Wochen hatte ich da so eine Karte mit, die hängt im Geldbeutel. Was mache ich jetzt damit? Vielleicht ist es eine Erinnerung, um zu sagen, okay, zweiter Anlauf. Ja. Und während ihr hier noch die Sachen ausgeteilt bekommt, und vielleicht am Lesen seid, was um alles in der Welt habe ich hier mir rausgelassen und bekommen und mit einem anderen neben euch vergleicht, was hat der, was hat die. Bleibt am Ende eigentlich nur diese eine Frage. Nämlich, bin ich bereit, bist du bereit, dich darauf einzulassen? Auf diese Art und Weise Teil von Gottes Geschichte zu sein. Teil von Gottes Mission, mit Menschen zu sein. Und vielleicht bereit, in dieser neuen Woche in etwas hineinzustolpern, wo Gottes roter Faden längst irgendwie Gestalt annimmt. Und du erlebst, hey, hier hat mich Gott in irgendwas hineingestellt, das ich noch nicht auf dem Zettel hatte. Aber ich bin gespannt, was er vorhat. Und ich lasse mich darauf ein, mit dem Gott, was du hier vorhast. Und mit diesem Gott möchte ich zum Schluss reden und beten. Vater, dass du uns suchst, uns als Menschen nachgehst von Anfang an, dass du einem Adam zurufst, hey Adam, wo bist du? Und es genauso für uns tust und suchst, uns gefunden hast in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, dass du in Bewegung zu uns Menschen warst und bist, ist ein riesiges Geschenk. Und dass du das weiterhin tust, Gesundheit, und uns das Vorrecht gibst, Teil deiner Geschichte zu sein. Was ein Geschenk. Und ich bitte dich um dieses riesige Wunder in dieser neuen Woche oder in den kommenden, wie auch immer dein Zeitplan ist, wie dein Timing ist, dass wir das erleben dürfen, wie wir mitten in das hineinstolpern, wo du längst was tust. Und wir staunen dürfen über dich als den Gott, der zu uns Menschen kommt, der uns sucht, der bei uns sein will, der alles dafür getan hat. Hab Dank für dieses Wunder. Und ich bin gespannt, was du vorhast. Amen.